sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Gründonnerstag steht im ersten Buch, im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jeden Haushalt. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig, es ist die Passafeier für den Herrn. In der Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen, feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn. Für die kommenden Generationen macht euch diese Feier zur festen Regel. Amen. Meine Freunde, am Gründonnerstag erinnert sich die Gemeinde an die Einsetzung des Abendmahls. Und die Predigt ist auf dieses Thema abgestimmt. Das ist richtig. Das entspricht dem Gewicht dieses Festes durch die Jahrhunderte hin. Das ist richtig, denn hier wird eine Tradition aufgenommen und fortgesetzt, die zu den guten Traditionen unserer Kirche gehört. Und das ist auch für diese Gemeinde sehr naheliegend. Ich vermute, dass es in Hamburg keine Gemeinde neben dieser gibt, der Petri-Gemeinde, an der Sonntag für Sonntag so viele Menschen das Abendmahl feiern. Nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es lieben. Der Text allerdings, den ich eben verlesen habe, Sie haben das sofort festgestellt, befasst sich nicht mit dem Abendmahl, sondern mit der Passafeier. Er steht nicht im Neuen, sondern im Alten Testament. Und das ist zunächst einmal befremdlich, denn Passa und Abendmahl sind zwei wichtige, aber eben doch nicht ganz vereinbare Feste. Das Abendmahl hat für die Christen das Passa abgelöst. Es sind nicht die gleichen Leute, die das eine und das andere feiern. Israel hat sich geweigert, mit den Christen das Abendmahl zu feiern. Es ist auf der Stufe, wenn ich so sagen darf, des Passa stehen geblieben. Das eine kündet die Vorstufe, das andere die Vollendung. Das ist der Gegensatz oder vorsichtiger gesagt der Unterschied, der zwischen diesen beiden Festen besteht und den man nicht einebnen kann. Viele Unterschiede markieren die Differenz, die hier waltet. Das andere ist gleichwohl wichtig. Das Passafest im Alten Testament nimmt eine ganz ähnliche Stelle ein in der Frömmigkeit des Gottesvolkes, die im Neuen Testament die Abendmahlsfeier einnimmt. Beides sind Befreiungsfeste. Beides sind Feste, die von der Gnade Gottes Kunde geben. Und Jesus hat das Abendmahl im Zusammenhang einer Passafeier eingesetzt. Er hat mit seinen Jüngern dieses alte israelitische Fest begangen und an zwei Stellen in dem Rahmen einer Passafeier einen neuen Akzent gesetzt. Und das wurde später herausgelöst aus dem Rahmen einer Passafeier, bekam seine eigene Gestaltung und seinen eigenen Wert. Wir feiern es als das, was wir nennen, das Abendmahl oder das Herrenmahl oder die Eucharistie oder das Altarsakrament, wie sonst die Namen heißen mögen. Es ist also richtig, so glaube ich jedenfalls, diese beiden Dinge auch einmal in ihrer Zuordnung zu sehen, nicht nur in ihrem Unterschied und ihrem Gegensatz. Und vielleicht kann es uns helfen, einige Seiten am Abendmahl neu zu entdecken, die wir an sich auch ohne das Alte Testament verstehen könnten, die man aber auf diesem Hintergrund deutlicher, plastischer wahrnehmen kann. Das Erste, was Passa und Abendmahl verbindet, es handelt sich um eine Feier des Gedächtnisses. Davon ist ja hier die Rede. Vers 14, diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen oder Gedächtnistag begehen. Feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn. Man könnte sagen, das Passafest ist eine Gedächtnisfeier. Und in den Abendmahlsworten, die meisten von Ihnen haben das sicher im Kopf, heißt es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Beide Feiern sind auf Wiederholung hin angelegt. Bei beiden Feiern geht es darum, dass in regelmäßigen Abständen in Israel einmal jährlich, bei den Christen leider oft auch nur einmal jährlich, aber doch eigentlich gemeint Woche für Woche, die Erlösung gefeiert wird. Gedächtnis bedeutet, dass etwas in die Gegenwart hineinragt, was früher geschehen ist. Wir gedenken eines vergangenen Geschehens. Nun muss ich als Theologe Ihnen etwas erklären, was viele möglicherweise wissen, was uns aber oft aus dem Bewusstsein geschwunden ist. Gedächtnis im hebräischen Verständnis bedeutet nicht sich zurückerinnern an etwas, was lange, lange her ist. Sozusagen mit Hilfe der Fantasie und der Information eine Reise zu unternehmen an einen lange zurückliegenden Punkt. Gedächtnis bedeutet vielmehr, dass etwas vergegenwärtigt wird. Dass es jetzt anwesend wird. Dass die Distanz zwischen dem Damals und heute überbrückt wird. Und dass an dem Punkt, wo Menschen feiern, es jetzt geschieht. Das ist bei Jesus so gemeint, wenn er das Abendmahl einsetzt als Gedächtnisfeier. Und das kann man an diesem Text so großartig lesen und lernen. Es heißt, so aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Was wir hier lesen, ist keine Schilderung des ersten Passafestes, sondern eine Anweisung für alle kommenden Passafeste. So soll man es in Israel begehen. Und so haben sie es durch die Jahrhunderte gefeiert. Buchstäblich an den Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. In ihren Wohnungen mit dem Stab in der Hand. Das war nicht eine Reise in die Vergangenheit. Das war das Bewusstsein, jetzt ist Passa. Jetzt ist die Erlösung da. Jetzt ist Gott uns gnädig. Und für die, die es vielleicht nicht mehr von ihrer Schulzeit her wissen, Passa, das hieß doch damals, jetzt ist die Zeit der ägyptischen Sklaverei zu Ende. Jetzt brauchen wir keinen Frondienst mehr zu tun. Jetzt hat Gott unser Schicksal gewendet. Jetzt geht es hinaus in ein neues Leben. Wenn diese Nacht vorbei ist, dann ist auch unsere Sklaverei vorbei. Passa, das hieß Erlösung. Und wenn später im prophetischen Wort gesagt wird, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann ist immer Bezug genommen auf dieses Geschehen, das die alte Zeit der Bedrückung ablöste und das in eine neue Zeit der Freiheit hineinführte. Für Israel steht genau an der Stelle, wie für uns Golgatha steht die Befreiung aus Ägypten. So wurden sie Gottes Volk. Die Erlösung bedeutete, dass Gott eingegriffen hat. Und immer dann, wenn das Passa gefeiert wurde, dann wusste Israel, wir leben von der Erlösung. Wir leben von dem, was uns zu Gottes Volk gemacht hat. Die Erlösung war da. Wenn wir heute Abend das Abendmahl zusammen feiern oder wann immer wir sonst das Abendmahl zusammen feiern, bedeutet das, die Erlösung ist da. Jetzt. Das ist eine ganz großartige Botschaft. Wir machen uns nicht auf, um nach einer Erlösung zu suchen, sie zu ersehnen oder uns darüber informieren zu lassen, dass es sie irgendwann gegeben hat. Wir treten in einen Raum ein, wir gehen zu einem Altar und nehmen sie entgegen. Wenn ich es einmal so sagen darf, während wir jetzt zusammen über einen Text nachdenken und einer Predigt uns zuwenden, stehen bereits die Gaben dort auf dem Altar, damit ganz sichtbar ist, die Erlösung ist jetzt für uns da. Sie ist einmal geschehen, so wie das Passafest einmal zuerst begangen wurde, so wie einmal zum ersten Mal Israel die Botschaft der Befreiung erfuhr, aber dann jedes Jahr neu wusste das Volk Gottes, jetzt ist Erlösung da. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das einen Augenblick ahnen oder besser noch verstehen oder wichtiger noch glauben können, dass wir die Erlösung haben, dass sie uns gegeben ist, dass der Weg zu ihr sehr kurz ist. Ich habe vor gar nicht langer Zeit mit einem Menschen gebetet und er hatte seine Zweifel Christus gegenüber. Und als wir zusammen gebetet hatten, fragte ich ihn, wie weit glauben Sie, ist Christus von Ihnen entfernt? Da sagte nach dem Gebet, ich glaube nicht mehr sehr weit. Und ich antwortete, Christus ist von Ihnen so weit entfernt wie eine Handbreit. Sie von jemand anderem trennt. Er ist vor ihnen. Und seine Hand ist bereits ausgestreckt. So ist das Abendmahl. Und darum kann man aus dem Abendmahl so viel lernen über das Verständnis von Evangelium überhaupt. Es ist alles da. Es ist alles vollbracht. Es ist nur nötig, eine geöffnete Sicht für diese Wirklichkeit. Gott hat es getan. Wir feiern etwas Anwesendes. Und das Zweite, die Sache mit dem Blut. Sie erinnern sich, das Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde. Ich könnte verstehen, wenn der eine oder andere von Ihnen sagt, oh ja, muss denn das auch noch sein? Blut an Türpfosten, da ist die Grenze zur Magie längst erreicht, vielleicht sogar überschritten. Und da hat man auf einmal das Gefühl, man ist in einer ganz fernen Welt, wo man an die Zauberkräfte von vergossenem Blut glaubte. Nun, ich möchte Sie nicht einladen, sich in etwas zurückzuversetzen, was es ja für uns so nicht mehr gibt. Wir schlachten keine Lämmer. Und wir sammeln nicht das Blut, das dabei gewonnen wird, ein und wir streichen es nicht in einem wörtlichen Sinne an irgendwelche Pfosten. Auch nicht die einer Kirche. Was hier gemeint ist, sollte doch jedem verstehbar sein, nämlich draußen war der Tod. Er ging um und vernichtete Leben. Der Tod ging von Tür zu Tür, von Haus zu Haus. Aber wo das Blut war, ging er weiter. Und wenn Israel dann da in seinen Familien feierte, Jahrhunderte über Jahrhunderte, dann wusste es, wir leben durch das vergossene Blut. Der Tod und das Gericht und das Verderben und die Zerstörung geht an uns vorbei, weil das Blut uns schützt, das Opferblut. Beim Abendmahl, Sie erinnern sich, geht es ja ebenfalls um das Blut. Eine zentrale Aussage, eine von zweien, lautet: Das ist mein Blut des neuen Bundes oder Testamentes für euch vergossen. Wir verstehen allmählich, dass das Blut nicht eine rote Flüssigkeit, eine Substanz meint, sondern Umschreibung ist für hingegebenes Leben. Von Soldaten haben wir gelesen, sie hätten ihr Blut für das Vaterland vergossen. Vielleicht sind sie erschossen worden, also auf eine relativ unblutige Weise gestorben. Ein altes Bild schon im Alten Testament. Blutvergießen heißt sein Leben opfern. Jesus geht nach Golgatha, um sein Leben zu opfern, damit unser Leben nicht geopfert werden muss, sich hinzugeben, damit wir nicht hingerichtet werden müssen. Er geht hin in die Dunkelheit dieses Tages, damit wir im Licht leben können. Und er setzt sich dem Zorn Gottes aus, damit wir begnadigt werden können. Wo das Blut ist, da ist das Leben. Wo das vergossene Dasein Christi anwesend ist, da wird unser Leben nicht hingerichtet und nicht zerstört. Wir sind umgeben von den Kräften der Vernichtung. Und von allem, was man dazu sagen kann, geht die größte Bedrohung von dem Gericht Gottes aus. Ich sage das noch einmal. Es gibt nichts, was unser Leben so sehr bedrohen kann, wie das Gericht Gottes über unserem Leben, weil wir so mit Gott umgegangen sind, wie wir es getan haben. Nichts ist genauso gefährlich wie dieses Gericht für unser Leben. Auch nicht eine atomare Katastrophe. Sie würde uns nur einmal töten. Aber das Gericht Gottes über unserem Leben würde uns immer neu töten. Es wäre ein Tod ohne Ende. Das Blut, das die Passaleute an die Türpfosten strichen, bewahrte sie vor der physischen Vernichtung. Das Blut, das Christus für uns dahingab, sein geopfertes Leben, bewahrt uns vor einer immer wieder neuen und immer tieferen und endlosen Vernichtung, weg von der Gegenwart Gottes. Es bewahrt uns, es schont uns, es schützt uns, es gewährt uns Leben. Darum sagt Christus, Johannes 6, wer mein Fleisch und isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Leben anstelle von Tod, Gnade anstelle von Zorn, Begnadigung anstelle von Verurteilung. Und immer dann, wenn wir das Abendmahl feiern, nehmen wir das entgegen. Verschonung, Bewahrung, Begnadigung, Zuspruch, neues Leben, Barmherzigkeit. Und wir ahnen vielleicht nur, wie nötig wir das haben. Und wir empfangen es schon dann, wenn wir es vielleicht nur mit einem kleinen Teil unseres Herzens begreifen, wie sehr unser Leben in Gefahr ist, außerhalb dieses Raumes, wo wir Christi Blut empfangen. Und das Dritte, das Passa, und das gilt genauso für das Abendmahl, ist die Feier des Aufbruches. Ich hatte den Vers 11 bereits gelesen und setze die Lesung nun fort. Ich hatte gelesen: So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Nun geht es weiter: Esst es hastig. Es ist die Passafeier für den Herrn. Die Menschen, die dort zusammen sind, haben den Aufbruch vor Augen, die Reise, den langen Weg, den Marsch durch die Wüste, die Zeit des Unterwegsseins. Die Leute, die das Fastpassa feiern, sammeln sich nicht in einem kultischen Raum und genießen eine heile Welt. Sie kommen nicht zusammen, um abgeschieden von allem Weltgetümmel und unter sich eine Erlösung zu genießen. Die Leute, die hier zusammenkommen, empfangen eine Speise für die Reise, für das Unterwegssein. Jesus, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert zum ersten und zum letzten Mal, ist unterwegs in den Tod, unterwegs in das Leiden und dann in die Auferstehung und dann in die Kirche hinein und dann hin zu Pfingsten und dann durch die Jahrhunderte. Immer hat das Abendmahl diesen Bezug auf das Leben. Immer ist das Abendmahl ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen, aber wo wir zubereitet werden oder ausgerüstet werden oder beschenkt werden für etwas, das dann folgt. Das ist in der Verkündigung der Christenheit manchmal zu kurz gekommen. Und dann gab es diese unerschütterlichen Feiern, wo Menschen unter sich waren und das übrige Leben blieb so, wie es war. Veränderte sich nicht, wurde auch nicht einbezogen. Und es entstand eine heilige Zone neben der weltlichen, eine sakrale neben der profanen. Dies ist nicht gemeint. Eine Ausrüstung für den Weg. Meine Freunde, das ist auch deswegen wichtig, damit wir nicht glauben, wir hätten das Christentum verstanden, wenn wir das Abendmahl eingenommen, empfangen, zu uns genommen hätten. Damit wir nicht glauben, wir wären mit Gott dadurch im Reinen, dass wir uns dieser Handlung unterzogen haben, dass wir da dabei waren. Das Abendmahl ist ja nicht eine geistliche Droge, die durch ihre bloße Einnahme bewirkt, dass wir mit Gott in eine neue Beziehung kommen. Alles, was hier empfangen wird, ganz von Gott gegeben, ohne dass wir es je verdient hätten oder eines Tages verdienen könnten. Alles dies soll uns zubereiten für einen Weg, den Weg der Nachfolge, den Weg des Kreuzes, den Weg des Gehorsams, den Weg des Glaubens, den Weg der Liebe, den Weg der Vergebung. Das Gedächtnis sollen wir mitnehmen in unser Leben hinein. Jesus geht mit uns. Und wenn wir ihn sozusagen an der Kirchentür am Ende einer solchen Feier zurücklassen, dann haben wir ihn überhaupt nicht empfangen, nicht im Glauben empfangen. Und das Abendmahl soll uns in den Raum der Gnade führen. Und wenn wir da nicht anfangen, diese Gnade wirken zu lassen, uns ihr auszusetzen, sie für uns zu beanspruchen, sie zu beziehen auf die kranken Stellen unseres Lebens, dann ist sie gleichsam an uns vorbeigegangen. Das Abendmahl ist die Feier des Aufbruchs. Es stellt uns in eine Spannung hinein. Die ersten Christen haben immer wieder gebetet: Maranatha, unser Herr, komm doch. Es ist eine Bitte. Und sie haben an den Tag gedacht, wo die Weltgeschichte sich schließt, wo das Ganze sich abrundet, wo Gott zu seinem letzten Ziel kommt. Und sie haben auf diesen Tag gewartet und für ihn gekämpft und auf ihn zugelebt. Im Glauben. Alles zusammen, das Abendmahl ist wie ein Verdichtungspunkt unseres Glaubens. Man könnte alles, was vom Christentum zu sagen ist, alles festmachen am Verständnis des Abendmahls. Unendlich viele Linien kommen hier zusammen. Man könnte am Abendmahl testen, wie weit einer verstanden hat, was christlicher Glaube ist. Es ist ein unauslotbares Geheimnis, das uns größer wird, je mehr wir das Abendmahl empfangen, nicht kleiner, nicht abgegriffener. Und es ist eine Ausrüstung für einen Weg ohne Grenzen, für eine Reise ohne Ende, für eine Bewegung ohne Ruhe, bis zu dem Tag, wo derselbe Jesus, der mit seinen Jüngern damals im kleinen Kreise dieses Fest beging, es mit seiner ganzen Gemeinde begeht, der weltweiten Kirche zu seiner Verherrlichung. Amen.